Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Raphael Nielgen. Viel Spaß!
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Raphael Gilgen wieder da ist und wir das schöne Jahr 2026 gemeinsam einläuten können. Moin!
Ja, ein Grüßgott aus der winterlichen Oberpfalz.
Rafa, danke, dass du deinen Winterschlaf unterbrochen hast. Wer dir folgt, weiß ja, du tauchst dann regelmäßig mal zum Jahreswechsel ab. Bist du schon wieder aufgetaucht?
Ja, also ehrlich gesagt habe ich 14 Tage mal nicht gearbeitet. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und das hat mir aber gut getan. Und habe jetzt für dich ein Äuglein aufgemacht. Das Einzige, was ich natürlich mache hier im Winterschlaf, draußen nach dem rechten Sehen. Und hier gibt es immer was zu tun.
Und wie sieht das aus, wenn du gar nicht arbeitest? Beschäftigst du dich dann auch gedanklich nicht mit den Themen? Schaffst du es, dich wirklich zu entfernen?
Ja, also, wenn man jetzt sagt, wenn ich jetzt nicht im Kontext meiner Arbeit arbeite, dann mache ich ja irgendwie trotzdem was. Und ja, ich kann mich mal länger damit nicht beschäftigen. Das fällt mir nicht schwer. Ja, das ist kein Problem.
Und heute wollen wir also wieder nach vorne schauen, wieder, weil das ist hier schon eine kleine Tradition geworden, dass wir zu Beginn des Jahres ja in die kommenden Monate schauen. Ich weiß gar nicht, wann wir damit begonnen haben. Ist schon ein paar Mal.
Ich glaube 2020, im ersten Pandemiewinter. Da haben wir damit begonnen.
Das müssten wir nochmal abgleichen.
Ich glaube, das war eine Doppelfolge. Wir haben 2020 das Jahr beendet und sind dann und haben dann die zweite Folge aufgezeichnet zum Start in die Jahr. Ohne Witz.
Das ist natürlich,
da haben wir uns das richtig besorgt.
Das kann man natürlich auch machen. Aber wir haben jetzt natürlich auch schon viel zurückgeschaut und jetzt ist es wichtig, dass wir nach vorne gucken. Das Ganze bringen wir natürlich nochmal auf eine Grundlage. Was mich nämlich nochmal interessieren würde, ist, Rafa, was war dann so dein Oh-Shit-Moment 2025?
Also, oh shit, ja. Ich hatte so mehrere Abräumer. In der Regel habe ich Abräumer hier bei mir im Büro im Rahmen meiner Recherche und das war auch wieder so. Ich glaube, das ist jetzt gute 3 Monate her. An einem Sonntagvormittag habe ich bei CB Insight, also CB Insight ist ein Informationsdienst, da habe ich kein Bezahlkonto, aber die haben regelmäßig Reports öffentlich und die Überschrift war How Professional Service Firms are Building Their AI Agent Strategies. Und da ging es darum, wie die Accentures, die Lloyd, die KPMGs, die BCGs, McKinsey, EY, PwC, you name it, heute schon oder seit 2023 ein stabiles Ökosystem an Agenten aufgebaut haben. Und dieses Chart war wie eine riesen Sternenkarte. Also du hast quasi die Hauptbubbles gehabt, dieser Accentures dieser Welt, und drumherum ein Sternensystem an Agentenfirmen oder an KI-Anbietern beziehungsweise agentischen Systemen. Und ehrlich gesagt, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich hätte niemals gedacht, dass man schon so weit ist. Und am Ende des Tages hatte ich fast auf diesen Beitrag 190.000 Zugriffe. Ehrlich gesagt, habe ich nicht immer 190.000 Zugriffe auf LinkedIn. Ja, so. Und das zeigt mir eigentlich, das war für mich so, ey, Rafa, die Zukunft hält sich an nichts mehr. Ja, und jetzt bin ich ja einer, der da immer die Nase reinsteckt. Das war so ein Oh shit. Und es gab noch einen anderen guten physischen Oh shit Moment. Ich hatte ja eine Lernreise nach China im November. Da haben wir eine Roboterbude, in Anführungsstrichen, eine humanoide Roboterbude besucht in Kunshan. Kunshan ist so eine Stunde entfernt von Shanghai. Hey. Und die trainierten die Roboter in so niedrig komplexen Aufgaben. Einräumen von Supermarktregalen, Öffnen von Medikamentenverpackungen, Einlegen einer Batterie in eine Fernbedienung. Alles, was du dir vorstellen kannst. Und da war uns natürlich klar, wenn du das siehst, da kannst du jetzt die Uhr nachstellen, wie lange sie noch brauchen, dass das Wirklichkeit wird.
Was mich dann mal interessieren würde, wie so dein Gespür als Trendscout funktioniert. Du siehst sehr viel, du liest sehr viel. Wann hast du ein Gefühl oder woran erkennst du, das könnte jetzt was werden?
Das ist eine smarte Frage. Das hat sich geändert. Also dieses Gefühl hat sich geändert. Bis zur Pandemie, in der ja meine Arbeit reduziert war auf dieser einen Ort, der das Büro hieß, weil Arbeit hat nur da stattgefunden. Was da nicht stattgefunden hat, existierte für mich ja nicht. war das in Anführungsstrichen niedrig komplex, ja. Und dann mit der Pandemie hat sich das ja geöffnet. Da habe ich mich ja dann umfassend mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt, weil ich ja dann auf einmal festgestellt habe, nee, du kannst ja nicht nur aufs Büro schauen, Arbeit findet überall statt. Du musst über die Tools nachdenken, du musst über Methoden nachdenken, du musst über die Akteure der Arbeit nachdenken und über den Sinn und den Inhalt der Arbeit überhaupt. Und da ist es ja mittlerweile so, also angenommen, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also angenommen, ich recherchiere seit die KI vor 3 Jahren in unser Leben kam, permanent zum Thema KI. Und dann willst du ja feststellen, ja, wie weit sind die agentischen Systeme wirklich? Und ich lese ja quer, das heißt, ich lese aus der Technologie heraus, ich lese aus der Wirtschaft heraus, aber ich lese auch aus White Papers heraus, wie zum Beispiel Publikationen vom World Economic Forum, wo ja immer unterschiedliche Akteure an diesen Themen schreiben. Und da ist es schon heute ein sehr gutes Gefühl dafür, wo ich sage, das ist schon sehr belastbar. Also es ist nur eine Frage, sagen wir, der Zeitpunkt, den kannst du nicht vorhersehen. Es ist aber klar, dass die Dinge so passieren werden. Und ich gebe dir mal ein ganz anderes Beispiel aus dem Arbeitskontext herausgerissen. Aha. Du liest, Batteriepatente haben sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt. An Nummer 5 ein deutsches Unternehmen mit dem Namen BMW. Also wenn du das liest und wenn du dann so einem dem Hero da folgst, einer Firma Kettle aus China, und schaust, was die so mal vorstellen, wenn du dann mal recherchierst in Patenteinreichung, dann glaube ich, dass wir am Ende dieses Jahrzehnts nicht mehr über das Leistungsvermögen von Batterien sprechen werden. So. Und deshalb, ich glaube, dass so mal die Dinge, die ich so beobachte, die sind sehr belastbar, weil ich sie einfach quasi, weil ich unterschiedliche Bücher öffne. Ja, um es mal so zu sagen.
Jetzt haben wir die letzten Jahre immer im Januar nach vorne geschaut. Was würdest du rückblickend sagen, war eine Annahme, die du getroffen hast, die sich nicht bewahrheitet hat?
Die sich nicht bewahrheitet hat? Boah. Ich habe gedacht, wir hätten mehr Zeit mit der Transformation, ehrlich gesagt. Also meine Annahme war, dass wir jetzt so Schritt für Schritt uns daran trauen und KI implementieren, unseren Arbeitstag, es als echtes Tool verstehen. Ich habe gedacht, wir haben Zeit. Und ich habe die Feststellung Ende des Jahres, dass wir diese Zeit nicht mehr haben. Ja. Und das andere, ich habe eigentlich gedacht, dass die Realität letztes Jahr schon bei allen angekommen ist. Also die Realität heißt, dass sich das Spielfeld, in dem Wirtschaft und Arbeit passiert, in dem Unternehmen stattfinden, dass sich das ändert, dass das allen klar ist und dass du deshalb das Spiel verändern musst. Und ich muss feststellen, nein, es ist nicht allen klar oder wir haben enormes Beharrungsvermögen. Und das ist bei allen Akteuren. Das ist beim Management, das ist bei den Arbeitnehmervertretungen, bei den Gewerkschaften und das ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genauso. Hm. Und das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte gedacht, wir werden weiter.
Du bist ja nun das ganze Jahr unterwegs und saugst auf. Du nimmst auf der einen Seite alles auf, verarbeitest das und teilst es dann in Vorträgen, in Podcasts, bist viel unterwegs. Hast du den Eindruck, dass wir beim Teilen der Geschichten, ne, du hast ja gesagt, es ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Die Leute sind noch zu sehr in der Vergangenheit. Müssen wir da in unseren Geschichten, wie wir das Ganze kommunizieren, eventuell anders das Ganze angehen? Müssen wir vielleicht ein bisschen drastischer werden? Ich meine, es bringt jetzt nichts, mit der Angst zu kommen. Aber immer nur zu sagen, es wäre schön, scheint nicht zu reichen, frage ich mich.
Ja, ich glaube, das Erste ist, wir müssten mal, also so, es gibt, glaube ich, eine Betrachtungsebene ist, warum tun wir uns als Deutsche so schwer? Und das, glaube ich, ist einfach eine Anlage, eine Fähigkeit, die wir als Deutschen haben. Wir sind kritisch, wir sind moralisierend, das muss nicht schlimm sein. Wir haben ein Beharrungsvermögen, wir mögen Unsicherheit nicht, wir mögen Sicherheit, ja. Und alles das ist natürlich, dient natürlich nicht, dich diesen Dingen anzunehmen. Und das andere, was ich auch strange finde mittlerweile, also dass das System Deutschland, nehmen wir mal das politische System, dass das System, wie Unternehmen geführt wurden und welchen Platz wir da besetzt haben, dass diese Systeme mittlerweile so stark sind, dass selbst smarte Menschen, die auf einmal in die Politik kommen oder die zu einem Unternehmen kommen, weil man sich davon verspricht, dass er die Wende bringt. Ich will nicht sagen, dass die daran scheitern, aber dass die auf einmal merken, was ist das für ein Brett, was ich hier bohren muss. Und Hans-Werner Sinn, man muss ja nicht mit allem mitgehen, was er denkt und sagt. Den habe ich letztes Jahr gehört bei einer tollen Veranstaltung von der Hammer AG aus München in Obergurgl. Und habe danach ein paar alte Videos von ihm, oder ein paar Videos angeschaut, Interviews gelesen. Und Hans-Werner Sinn, der hat das ja vorausgesagt, dass wir quasi in dieser Art, wie wir unser Land optimiert haben, also wie wir die Unternehmen optimiert haben, die Wirtschaft, Effizienz, Rationalitäten, dass wir dabei vergessen haben, den zweiten Weg einzugehen. Was passiert eigentlich danach? Ja. Aber unser System ist schon enorm. Hat schon so eine riesen Firewall, ja. So eine unsichtbare. Das ist das, wenn ich immer von diesen Denkschulen sag und Industrielo. Ja. Ganz interessant, ne? Ich habe ja die Idee meiner Denkschulen, also ich meine, die Idee der Denkschulen, der Industrielogiken und des mangelnden Assessment, also Zukunft einzupreisen, Entscheidung, habe ich ja in meinen Gedanken reduziert auf Unternehmen. So, ich habe das nie angewandt im großen Maßstab auf ein Land, also woher auch, ja. Ist ja nicht mein Job, das zu tun, aber habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und heute stelle ich natürlich fest, dass das ganz tief in uns hinterlegt ist. Ja. Ja, das ist ein echtes Brett.
Es war ja auch zu lesen, die Deutschen, die sind auch so viel krank. Die wollen einerseits aus ihrer Krise raus, andererseits wollen sie jetzt nicht unbedingt alle mehr arbeiten. Dann haben wir einen relativ hohen Krankenstand. Deswegen würde ich gerne mal mit dir mit dem Thema Gesundheit auch als ein Zukunftsthema anfangen. Du fliegst ja jetzt auch wieder nach Las Vegas zur CES und ich habe gesehen, dass Digital Health eins der Top-Themen ist. Das finde ich ein interessantes Spannungsfeld, weil wir einerseits sehr weit gekommen sind, auch mit AI-Unterstützung und andererseits sehen wir, dass die Krankheitsquoten steigen, dass der Stress steigt, dass wir Probleme haben. Wo sind die Chancen? Fangen wir doch mal mit den Chancen an.
Also Ich würde mal gern von einer anderen Stelle anfangen und komme dann auf die Chancen. Und hier ist das gleiche Bild. Das erste ist, lass uns doch kurz mal über den Status quo sprechen und über die Realität. Ich glaube, viele Menschen haben sich gefühlt aus ihrem eigenen Leben verabschiedet. Damit meine ich nicht, dass sie sich verabschiedet haben, sondern sie funktionieren, sie reagieren, sie optimieren, aber sie spüren sich selber kaum noch. Wir lassen uns einlullen von den ganzen, weißt du, wir finden in diesen Social-Media-Kanälen statt. Ich ja auch, ich mache mich ja davon ja nicht frei. So, wir reagieren auf Klicks oder wir reagieren immer unmittelbar. Und irgendwie, und wenn wir uns verlieren, meine ich, passiert auch eins, dass wir uns dann auch selber überhaupt gar nicht mehr
melden. Wir reagieren viel, das ist ein guter Punkt.
Ja, genau, wir reagieren nur, ja. Also ich habe ja mal jüngst mal so einen Artikel geteilt, die verlorene Disziplin der Aufmerksamkeit. Und jetzt passiert eins. Und dann fangen wir, ich sag mal so platt, dann mögen wir uns nicht. Und da fängt es genau an, ja. Es fängt damit an, dass wir uns, also wir uns selber, über die einen Umstände unseres Lebens beschweren. Über Arbeit, über Tempo, über Systeme, über Familie. Über die anderen. Aber solange wir das nicht annehmen, können wir auch nichts verändern. Also das heißt, bevor ich mir so einen Ring auf den Finger stecke, der sagt, wie gut ich gepennt habe, bevor ich meinen ganzen Body Control mache, bevor ich meine ganze Ernährung umstelle, bevor, glaube ich, ist es wichtig, die Umstände des eigenen Lebens zu akzeptieren, wie auch immer die sind. Und ich glaube, wenn man sich mal eine Liste macht, was sind denn die Umstände meines Lebens, mit denen ich so hader, die mir auf die Tüte gehen, über die Konflikte entstehen, vielleicht auch mit meiner Partnerin oder mit meiner Familie oder auf der Firma. Und du machst mal so eine Liste. Dann wirst du sehr wahrscheinlich feststellen, dass es dir ehrlich gesagt am Ende gar nicht so schlecht geht, ja. Und bist vielleicht sogar überrascht, so, boah, was, so viele unterschiedliche Umstände gibt's auch gar nicht so. Und das Zweite ist jetzt, wir nehmen Arbeit so verdammt wichtig. Arbeit ist natürlich wichtig, aber Arbeit ist ja nicht unser Leben. Ja? Sie ist ein Teil davon. Aber sobald Arbeit die einzige Quelle wird für Sinn, für Anerkennung, für Identität, überfordern wir die und uns selbst. Und bei allem Respekt, ich habe einen privilegierten Job, ja, aber auch dieser Job hat ja überhaupt nicht das Vermögen, dass ich nur deshalb ein erfülltes Leben habe. Und jetzt kommen wir zu deinem Punkt. Also, wenn wir mal uns selber aufräumen und nach dieser Inventur, wie jetzt im Jahreswechsel sagen, okay, das sind die Umstände meines Lebens, die akzeptiere ich, und das ist so, und das ist so, und das ist so, und das ist so, das habe ich mir alles ausgesucht. Ja, es gibt ja im Kleinen Prinz dieses Schönes, den schönen Text, man bittet keinen Hinkenden zu Tisch und verlangt nachher noch, dass er mit dir tanzt, ja. Und dann, glaube ich, wenn du da bist, dann kommst du auf einen Punkt und stellst fest, wo denn die Möglichkeiten deiner Potenzialentfaltung sind. Und Gesundheit ist ja auch die Möglichkeit deiner Potenzialentfaltung.
Also ich glaube, das ist einerseits diese Überforderung, weil sich in kurzer Zeit sehr viel verändert hat. Das ist ein Punkt.
Irrenhaus, logisch.
Und darauf kann man dann vielleicht in der ersten Zeit nur reagieren, bevor man wieder in den Aktionsmodus kommt. Und das andere ist wahrscheinlich auch, vielleicht auch die falschen Erwartungen zu haben. Und wie du sagst, an Arbeit zum Beispiel, Arbeit soll mich jetzt happy machen. Und wenn es das irgendwie nicht tut, dann muss ich ja weniger arbeiten. Aber das scheint ja ein Trugschluss zu sein.
Ja, und ich will auch mal ganz andere Beispiele reinbringen, auch mit diesem Thema, was das eigentlich heißt, die Umstände zu akzeptieren. Nehm mal nach dem Angriff der Ukraine die Bäcker. Nehm mal die Landwirte. Ey, die hatten Dauerstress. Wenn du mit denen gesprochen hast, also ich habe jetzt mal zwei Berufsgruppen rausgewählt, ja, was das für die bedeutet hat, dann der hat am Ende, im wahrsten Sinne seines Wortes, hat er seinen Garten selbst bestimmen müssen. Der hätte jetzt gucken müssen, wie komme ich jetzt da raus? Was bedeutet das für mich? Was kann ich eigentlich ändern? So. Und jetzt sind wir auch wieder bei einem Thema. Wir sind natürlich auch, wenn ich vorhin gesagt habe, wir sind so herrlich eingelullt. Eigentlich findest du immer einen, der etwas für dich regelt. Mit keinem besonders großen Portemonnaie, um das mal an der Stelle zu sagen. Ja. So. Und das ist, damit fängt es eigentlich an, dass du dein Gehirn abkippst. So. Und ich rede auch hier von Banalitäten. So. Und ich glaube auch, dann kommt auch so eine Art Unzufriedenheit in dein Leben. Und natürlich gibt es Leute, die krank sind. Und jetzt, oder auch das mit den Krankheitstagen. Ich habe ja vorhin gesagt, wie mächtig das System ist. Deutschland ist das Land, der Jan Thön sagte mal, mit der höchsten Anzahl an Betten, Behandlungskapazitäten, Betten für psychosomatische Erkrankungen. Auf meinem Hof habe ich eine Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge mit 7 Kindern, die alle unterschiedliche Traumas erfahren haben und die bei uns wohnen. Und wenn du heute mit den Wohlfahrtsverbänden sprichst, ob das die Caritas ist, die Johanniter, you name it, die Arbeiterwohlfahrt, werden die dir sagen, dass sie noch nie so viel Druck auf ihrem System haben.
Genau.
Sprich Anfragen, ich meine, du weißt das ja selber, sprich Anfragen. Und jetzt sind wir eigentlich bei einem Riesenthema, was nicht thematisiert ist. Diese Art des Systems, was dazu führt, dass Menschen sich in Anführungsstrichen so einlullen lassen, darüber auch ihre eigene Verantwortung vergessen. Jetzt habe ich keine Kinder. Ich bin jetzt hier für den Hof mit meiner Frau verantwortlich. Andere Kinder sind für ihre Kinder. So. Und sich dem dann entziehen, führt genau dazu, was jetzt auf einmal bei den Wohlfahrtsverbänden passiert. Ja. So, das ist jetzt, und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Gesellschaft. Und das ist hart.
Ja. Also ich musste auch immer nochmal an den Start deiner Präsentationen denken. Du zeigst ja zu Beginn immer, wo du warst. Du bist viel unterwegs, Metropolen, Future Cities, und dann zeigst du deinen Hof, der eine große Bedeutung für dich persönlich hat. Und ich frage mich halt, ob wir nicht alle sowas in der Art brauchen, wo wir zur Ruhe kommen, weil wir uns sonst schnell mitreißen lassen können und auch überfordert sind. Wir müssen, glaube ich, immer mal auf die Pause-Taste drücken und eine Inventur machen vielleicht, aber auch einfach mal reflektieren, wo sind wir gerade, wo wollen wir hin, damit wir nicht nur reagieren.
Also ich, Ja, du, das ist eine gute Beobachtung. Es ist natürlich nicht nur diese Pause, das, also das erste ist, der Hof und ich, wir haben natürlich die erste Zeit gefrendelt. Also als ich im Jahr 1999 nach Bayern gezogen bin, also am Anfang des Jahres dann, vor 27 Jahren, in den ersten 8 Jahren habe ich bestimmt gefrendelt mit diesem Ort. Denn ich hatte ja in München quasi ein Bett, eine WG und war dann unter der Woche mal hier und am Wochenende sowieso. Und in München war das süße Leben. Voller Ablenkung, voller Entertainment. Die Dotcom habe ich da erlebt. Weißt du, da war einfach Monaco-Franze jeden Tag. Und dann kamst du nach Hause, hier auf den Hof, der seinen eigenen Rhythmus hat, der seine eigene Ordnung hat, der von dir Verantwortung anfordert, die verdammt nochmal nicht verhandelbar ist. Also du wirst dann konfrontiert mit etwas Realem, dem du dich nicht entziehen kannst, weil wenn du das ignorierst, fällt dir das irgendwann vor die Füße.
Das ist wie bei mir mit der Familie, mit den Kids.
Zum Beispiel, genau, ja. Genau. Ja, oder wie mit einem kleinen Garten, den du bestellst, oder vielleicht hast du eine Streuobstwiese. Ist egal, was du tust. Und ja, mir hilft das natürlich massiv. Ich habe zum Beispiel jetzt in dieser Zeit, wo ich gesagt habe, ich habe nicht gearbeitet, also ich habe nicht hier an meinem Schreibtisch gesessen, irgendwas getan. Aber ich habe natürlich jeden Tag draußen verbracht, in der Regel fast immer bis so 1, 2 von nach dem Frühstück. Und es war großartig, um es so zu sagen. Es war wirklich großartig. Und fühle mich auch viel besser. Wie noch, ich fühlte mich jetzt nicht schlecht Ende des Jahres, aber ich war dann schon Batterie war leer und so. Aber weißt du, das ist genau dieser Paradox, das ist genau dieses Kontrastprogramm, was es einfach braucht. Und dahinter steckt ja noch was anderes. Erst da, also mir wurde das klar über die Reise nach Japan. Japan, das Land der Kontraste, genau. die Gesellschaft der Kontraste. Und erst, also und dann habe ich das erst für mich selber verstanden, was das eigentlich bedeutet, mich in diesen Kontrasten zu bewegen und was mir das eigentlich ermöglicht. Also ich war ja da nicht so super schlau und habe sofort gespannt, dass der Hof so
Potenziale hat.
Land ist und, ja, aber verstehst du? Ja, genau. Da habe ich, sorry, habe ich nie drüber nachgedacht. Da bin ich auch noch ein Mensch, ja. So und bin ja auch keiner, der alles am Reißbrett plant, überhaupt nicht. Und dann habe ich das erst festgestellt, wie wichtig das ist. Und ich hatte mal einen Artikel, den hatte ich auch geteilt, dieser Hello Raffa-Gruppe und auf Flipboard. Da ging es um den Paradox. Und es ist auch so, passt so gut wie jetzt in das Gespräch rein. Da ging es darum, dass genau in diesen Zeiten, wo auf der einen Seite die Krisen so übermächtig sind und auf der anderen Seite die Menschen sind, die sagen, ich habe da was, da ist für uns ein Sweet Spot und da können wir herandenken, dass genau dieser Paradox überhaupt erstmal da sein muss, damit was Neues entstehen kann.
Aber du freust dich schon auf Las Vegas. Da geht's auf jeden Fall wieder hin, ne?
Ja, klar. Ja, da geht's hin, genau. Hier mit dem Kämmern-Olli.
Grüße.
Mit Florian Holste, genau. Mit dem Christian Eckert, die kennst du ja alle, genau. Ja, da geht's auch wieder hin. Und ich habe auch vorhin noch nachgedacht, wie ich mich dann freue, da hinzufahren. Und dann habe ich einfach, dann kam mir der Satz im Mund so, egal was gerade in Amerika passiert und was diese Administration mit dem Land macht, die sind nach wie vor ein Versprechen. Also, wenn wir da sind in diesen 4 Tagen, werden wir nur auf Menschen treffen, die den Ball nach vorne spielen. Und das ist wirklich beeindruckend. Ja. Da sind natürlich nicht nur Amerikaner, da sind ja auch Konzerne aus der ganzen Welt da. Und diese Consumer-Elektronik-Messe ist ja nicht nur Consumer Goods. Da ist ja alles, was mit Technologie in Roland Busch hält, die Öffnungsrede mit Jason Huang zusammen.
Grüße.
Und darauf freue ich mich. Ja, ich lade ihn mal ein, ja, in deinen Podcast.
Genau. Wir können auch zu dritt einen machen, also das gucken wir dann nochmal. Fährst du da mit einer Planung zu solchen Events oder eher so im Sinne eines Serendipity-Mindsets, mal schauen, was passiert?
Also, was wir immer mitnehmen, sind alle Keynotes. Warum alle Keynotes? Eigentlich egal, wer die jetzt hält oder also egal, ob das einer wie damals der L'Oreal, der Nicolas Hieronymus, der CEO von L'Oreal, womit ich mal überhaupt nichts zu tun habe, also der über Consumer Goods sprach, oder einen John Deere oder jetzt einen Caterpillar oder einen Roland Busch von Siemens. Warum sind die Keynotes so interessant? Die Keynotes auf der CES sind Narrative einer zukünftigen Welt, in der du aufgrund der Erzählung die gesamten systemischen Veränderungen verstehst. Also die halten dir ja keinen Technologievortrag, wo du dann irgendwie nach 15 Minuten aufgeben musst und musst den Saal verlassen, weil du nichts mehr verstehst, sondern die machen das alle in einer guten Art und Weise des Storytellings, dass sie dich mitnehmen auf eine ganz spannende Reise. Und auch alte Unternehmen, wie jetzt ein Caterpillar oder John Deere, die ja über 100 Jahre oder Siemens über 177 Jahre alt sind, wie dann welche Technologien das Geschäftsmodell von Siemens verändern und was das für die Kunden von Siemens bedeutet. Das ist mal eine richtig gute Druckbetankung in einer sehr kompakten Zeit. Ich erinnere mich noch dran, vor 3 Jahren wurde am Eröffnungsabend hat der heutige, der noch CEO von Siemens, Entschuldigung, von BMW, der Zipse, die neue Klasse vorgestellt, die jetzt auf der Straße, die jetzt bestellen kannst. Hey, und da muss man sagen, also ehrlich gesagt war das damals für mich vor 3 Jahren ziemlich viel Zukunft. Und dann bist du überrascht, dass das so schnell geht. Mhm. Und deshalb bist du gut. Und die anderen Sachen, die planen wir nicht. Die ganzen Besuche in den Messehallen oder in Hotels, die macht man dann so. Es sei denn, der Chris von Volkswagen, der Top-Kontakte in die Industrie hat, der nimmt uns dann mit zu so Industrie-Tables. Also da würde ich jetzt kein Ticket kriegen, weil dann einfach mein Netzwerk dann doch zu klein ist. Was, dafür muss einfach für einen großen deutschen DAX-Konzern sein, Unternehmen, dass du dann einfach mal zu so einem Talk hin kannst. Sind kleiner.
Die Videos kann man sich dann ja auch noch anschauen. Also nochmal Empfehlung genau. Hier ja. In die Hörerschaft. Schaut das mal auf YouTube. Gibt es das wahrscheinlich sogar im Livestream, könnte ich mir vorstellen.
Die kannst du live, genau. Du siehst jetzt schon die Keynotes.
Genau.
Die sind natürlich dann hier mitten in der Nacht. Aber die kannst du im Livestream anschauen. Und ich würde sagen, die sind einfach, ja, es ist sehenswert. Und übrigens, jetzt ist noch ein anderer interessanter Punkt, den du jetzt ansprichst. Ja. Warum tun wir uns auch so schwer? Also, man könnte ja sagen, der technologische, wenn du in Technologie denkst, denkst du in diesen Industriestacks. Also, wenn so ein Xiaomi so ein Auto baut, dann denkt er nicht an Auto, sondern dann denkt er an unterschiedliche Software- und Hardware-Layer, die am Ende zum Kundenerlebnis führen. So. Das Gegenteil, wenn wir uns davon lösen, ist die Zukunftserzählung. Ja? So. Und wir tun uns natürlich so schwer, weil wir halt so eher wie Ingenieure sprechen. Und nicht unbedingt in diesen Technologie-Stacks, die zu einem Kundenerlebnis führen. Oder auf der anderen Seite natürlich auch nicht die Zukunftserzählung so machen, sondern eher über ganz starke Argumente für den Kunden.
Ja.
So. Das, was da passiert, ist eher die Verfügung.
Das ist Storytelling, ja.
Ja, genau.
Das inspiriert bestenfalls zu Veränderungen. Was wir in Deutschland erleben, sind dann so Aussagen wie, haben wir letztes Jahr gehört, wir müssen wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance können wir den Wohlstand nicht erhalten, Friedrich Merz. Das sind dann oft Appelle. Ich glaube aber auch sehr stark an Inspiration und an Vorträge, Impulse und Keynotes, die Möglichkeiten zeigen und weniger mit dem erhobenen Zeigefinger kommen.
Ja, aber auch, bin da voll bei dir, wenn du sagst, dieses Thema Inspiration. Aber auch da ist es ja total wichtig, das für dich zu tun. Also, dass du dir auch diese Art der Inspiration selber besorgst. Egal, was es ist. Es ist ja sehr, und es gibt Leute, die gehen in ein Museum, es gibt Leute, die besuchen Vorträge, es gibt Menschen, die schlagen ein Buch auf, so.
Der Wald.
Ja, whatever, die Natur, eh klar. So, aber, und das ist total. Und auch hier nochmal so eine Feststellung. Also das eine ist, wie wichtig es ist, in deiner eigenen Hygiene, deiner persönlichen Entwicklung, immer wieder Zukunft in deine Entscheidung einzupreisen. So ist es genauso wichtig, das Thema Inspiration und Vorstellungskraft zu trainieren und dich dafür zu öffnen. Jetzt habe ich natürlich das große Glück, dass ich quasi mit Inspiration zugeschüttet werde, in Anführungsstrichen, per Beruf. Aber angenommen, ich hätte eine Notarkanzlei, wäre Notar in Regensburg, dann müsste ich mir die Zeit dafür nehmen. Ist das wichtig, das zu tun? Ja, weil ich glaube, die Art der Veränderungen, die vor uns liegen, die wirst du nur ergründen können und die werden dir nur, ich sag mal, zugänglich, wenn du auch ein Grundmaß hast, für diese Inspiration und Vorstellungskraft offen zu sein.
Ich glaube, Offenheit ist wirklich der Schlüssel. Meine Großeltern sind 93 und 91, kommunizieren mit mir über WhatsApp. Und wenn ich da mal zum Kaffee bin, fragt mein Opa mich auch mal was zu ChatGPT, weil der darüber liest.
Mit 93,
Hammer. Er müsste es nicht. Es interessiert ihn aber.
Hammer. Weil du sagst,
er folgt dem Interesse, er folgt dem aber auch. Also er guckt nicht nur, das ist da, sondern er möchte auch wissen, was bedeutet das.
Du wirst lachen. Am ersten Weihnachtstag habe ich meine Eltern besucht, weil mein Bruder kam mit seinen Kindern und so. Da habe ich gesagt, komm, dann überrasch deine Eltern. War dann da und am nächsten Tag, ich mache dann immer Bilder von meinen Eltern, aber jetzt nicht so wie, sondern nur aus der Situation heraus. Und dann hatte ich ein Bild und meine Mutter ist ja aus Spanien. Und dann habe ich am nächsten Morgen beim GPT gesagt, bitte bringe meine Eltern in das Setting einer spanischen Hacienda. Auf der spanischen Hochebene, wo meine Mutter herkommt. Ey, ein Hammerbild, ein echter Abräumer, ja so. Und dann habe ich das in die Opa-Gruppe geschickt, also die heißt bei uns gehackte Opa-Kochgruppe. So, ja, weil mein Vater, wenn du denen irgendwas gibst, dann passiert in der Regel dann, ich will sagen, Unglück. So, und dann sagt er, haben wir mittags telefoniert, ey, sag mal, kannst du nicht Mama in Alcanadre machen, wo die groß geworden ist, wie die mit dem Esel, und das war da damals so, wie die mit dem Esel das Wasser holt? Ich so, ja klar. Hey, ich sag, Vater, pass auf. Du legst jetzt auf und in 2 Minuten guckst du WhatsApp und dann kriegst du das. Dann rief er mich an, hat sich natürlich totgelacht, aber ein Hammerbild. Und dann sagt er zu mir, Mensch, Junge, also wenn ich mir das so anschaue, da liegt ja noch was vor uns. Wow, sagt er nur so. Verstehst du? Also ja. Wo er dann so, wow. Also wenn das jetzt geht, wenn du das jetzt so schnell gemacht hast, dann war ihm klar, was eigentlich sonst noch alles geht.
Und das ist das Schöne, dass man dann nicht nur Möglichkeiten erkennt, sondern da eben auch reingehen kann. Und unsere große Frage heute ist ja eben auch, wie können wir 26 gemeinsam so gestalten, dass wir wieder rauskommen aus der Krise hin in neue Möglichkeiten und auch in neue Erfolge natürlich. Jetzt geht es also auch um Leistung, ein Wort, was sehr kontrovers diskutiert wird. Da war natürlich letztes Jahr auch Verschiedenes zu lesen. Microsoft und Meta hatten angekündigt, leistungsschwache Mitarbeitende rigoros zu entlassen. Bei SAP hat man ein neues Performance-Review-System eingeführt. Das kann man ja alles diskutieren. Die Frage ist nur, und auch an dich dann nochmal, was erlebst du in den Unternehmen? Wie kommen wir zu mehr Performance, zu mehr Power in den Unternehmen? Ja. Das eine könnte der Weg sein, wir sind hart und sagen, wer nicht mitzieht, der ist halt raus. Oder wir schauen uns mal an, wie unsere Systeme wieder funktionieren.
Ja, ja, das also, ich würde mal sagen, dass alle Äußerungen, also das Wichtigste ist ja, dass jede Art dieser Äußerung eine Debatte anstößt und dass an jeder aus seiner Perspektive einen Grund hat, das zu sagen. Und jetzt gibt es eine ganz einfache Regel, so. Dafür arbeite ich so lange, wo ich sage, die gilt immer, wenn der Karren im Dreck steht, was gilt dann? In Krisen, Aufbau oder Wendepunktzeiten gilt eine einfache Wahrheit. Ohne temporär mehr Einsatz, ohne harte Arbeit, kommst du aus dem Stillstand nicht raus. Das war historisch schon immer so, ist auch heute noch so, ja. Ich habe ja auch mal bei einer Firma, die ist restrukturiert worden, da hieß es, alle Mann im Deck. Was heißt das also, wenn wir es in 2026 schauen? Ja, es wird Situationen geben, an denen wir länger arbeiten müssen. Ja, es wird Situationen geben, in denen härter priorisiert wird und das dir oder auch mir wehtun kann. Ja, es wird Situationen geben, an denen man jeder von uns persönlich mehr rein muss. So, jetzt wird es aber spannend. Jetzt bringen wir das mal in den Kontext auch, woran hakt das eigentlich? Dieses mehr Schuften oder dieses mehr Hackeln oder mehr harte Arbeit ist dann falsch, wenn es ein Dauerzustand wird. Also wenn das nie aufhört. Ja. Das Zweite ist, wenn es systemische Fehler kompensiert. Und jetzt sind wir wieder bei diesem System, was so übermächtig ist. Das Dritte ist, wenn es fehlende Entscheidungen ersetzt. Also wenn du irgendwie ein Monkey-Business machst, wo du denkst, ich sag mal, wer kam eigentlich auf die Idee? Wieso tun wir es so? Ja? Und dann passiert eins, dann entsteht aus dieser Allemann an Deck Erschöpfung. Und das macht das Ganze kaputt. So, also auf der einen Seite, es ist total okay, wenn alle ran müssen, aber was dann auch wichtig ist, was damit einhergeht, ist, das System zu hinterfragen. Ja. Dass du nicht einfach einen größeren Schraubenschlüssel nimmst oder einen schweren Hammer und hämmerst auf das letzte Ding ein, ja. Und dann hast du es ja von Microsoft und von Meta und von SAP eingebracht. Also, jetzt ist was Interessantes passiert. Die Unternehmen merken, also es wird ja für alle Unternehmen ein wenig enger. Mhm. Und auch die vorn dabei sind, da wird der Wettbewerb wird einfach härter, ja. Und nimm mal die großen 7, die jetzt im letzten Jahr $300 Milliarden ausgegeben haben im Kontext der KI. Ey Junge, das ist für die auch nicht einfach ein Spaziergang. Und was jetzt bei den Unternehmen passiert ist, die haben den Wunsch, unausgesprochen, Leistung muss wieder sichtbar werden. Denn, was wir auch gemacht haben, auch, ich würde mal sagen, in dieser New Work-Bewegung, wir haben die Leistungsfrage nicht mehr gestellt.
Das wurde viel bis wie gesprochen.
Ja, genau. Es war irgendwie nicht statthaft, ja. So. Unterschiede wurden nivelliert. Man hat mehr die Teams provisioniert, was ich in Anführungsstrichen in Ordnung finde. Aber was aber auch passiert ist, wenn du damit Verantwortung kollektivierst, wenn du damit Erwartungen weißzeichnest und in Frage stellst, dann ist das nicht dienlich. Es ist so, als ob du quasi, also angenommen, wir sind 15 Mann im Sportclub, aber wir sind Läufer, wir sind nicht Fußballer. Und wir nehmen den arithmetischen Wert aller Sportuhren. Das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert vor allem nicht mehr in der Situation, in der wir jetzt sind. Und diese Leistungsfrage hat ja was Gutes. Die Leistungsfrage hat ja, also wie heißt ja schon nach meinem Unfall, wo jetzt der Sam, mein Physio, immer mehr Gewichte auflegt, weil er sagt, ey Rafa, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Und was macht er? Er hilft mir, meine Potenziale wieder zu entfalten. Und was ist jetzt bitte an der Arbeit daran schlimm, dass wir uns so diese Leistungsfrage stellen und dass Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei helfen, besser zu werden, ihre eigenen Potenziale zu entfalten?
Ich glaube, das ist okay. Die Frage ist natürlich nur, wo kommt Angst auf bei Mitarbeitenden? Ne? Angst vor, mein Job fällt weg, Angst vor, ich schaffe das nicht, Angst vor, ich halte nicht mit.
Gut. Aber jetzt mal echt bei allem Respekt. Wir können uns diese Haltung nicht leisten. Also, wenn wir bei jeder Art einer Veränderung auf die Befindlichkeiten des Einzelnen eingehen, ziehen wir den Karren nicht aus dem Mist. Die Frage ist ja, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, wenn du KI thematisierst, dass dann die Arbeitnehmervertretung so einen Passus haben will? Ja, aber wir setzen KI nur so ein, dass wir keine Arbeitsplätze verlieren. I don't know. Ja. Oder wie kann es sein, dass dann, da will einer seine Logistik optimieren und ja, aber die Anzahl der Roboter wird auf so und so reduziert. Wie konnten wir da hinkommen? Ich verstehe das nicht, weißt du?
Vorsicht.
Ja, also wie auch immer, ne? Aber um da mal hinzukommen, wir müssen, also an die Debatte müssten wir ran. Wir müssen an die Debatte ran, dass wir sagen, okay, also jetzt aus der Unternehmensperspektive, das ist unser Bild von morgen, das ist der Platz, den wir einnehmen können in diesem Markt und das ist die Geschäftsmodelltransformation, die wiederum nicht verhandelbar ist. Was müssen wir dafür tun? Und im zweiten Schritt geht es ja nicht darum, alle Leute rauszuhauen. Im zweiten Schritt musst du dir dann überlegen, was tust du dann mit den Jobs, die keiner mehr braucht. Übrigens, wenn wir in die Historie zurückgehen, war das schon immer so. Ja, da hatte Regensburg auch mehr Pferde auf der Straße mit Kutschen hinten.
Ja, es geht, glaube ich, auch hier wieder um die Kommunikation, mit den Menschen zu sprechen. Leute, hier verändert sich was für uns alle. Das bedeutet, einige Jobs fallen weg. Bitte lasst uns schauen, wie wir uns weiterentwickeln, was wir lernen müssen, damit wir das gemeinsam schaffen und nicht das Gefühl aufkommen zu lassen, einige von euch werden es auf gar keinen Fall schaffen, so nach dem Motto, jeder Dritte ist schon weg. Das ist ja diese Hire-and-Fire-Mentalität, die ich so ein bisschen kritisiere. wo wir jetzt auch gar nicht tiefer einsteigen müssen. Wir sind uns ja einig, wir wollen nach vorne, wir wollen gemeinsam nach vorne und Potenziale heben.
Also bin ich bei dir, und was ja damit einhergeht, ist ja auch so eine radikale Klarheit, dass man einfach über das Bild ist ja nicht personifiziert. Also wenn man jetzt sagt, Remote Work, ist das für meine Arbeit gut oder schlecht? Naja, so angenommen, wir hätten kein Remote Work, könnte man mehr Drehstühle verkaufen. Das ist ja sehr vereinfacht, ja. So. Aber deshalb ist es so wichtig, Dinge klar anzusprechen. Und damit fängt es in den Firmen eigentlich an, ja.
Jetzt ist natürlich auch die Frage, wir sind in Deutschland, wir reden von Deutschland aus über uns ganz viel. Du bist aber international unterwegs. Du sprichst auch mit Menschen, die Zukunft gestalten, die auch einen Blick auf Deutschland haben. Jetzt hatte der Palantir-CEO Alex Karp ja sehr provokativ getönt: Niemand redet mehr über Deutschland. Was ist da dran?
Boah. Also ich würde mal sagen, dass also Wirtschaft kann ja fies sein. So wie, also wie in den Tieren, wie so ein Rudel, da wird mal so ein Tier verstoßen. Oder dass mal einer, der, nein, ich will das mal klar ansprechen, weißt du so, da wird man ein Tier verstoßen in der Herde und dann muss das alleine klarkommen. Und wir sind gerade in so einem Punkt, wo wir uns eine Position in der Welt wieder erarbeiten müssen. Ich habe ja gesagt, ich war ja in China auf dieser Reise, die der VDMA super organisiert hatte. Und wir waren bei einer Veranstaltung, die ist China Club. Und da waren 25, 30 deutsche Unternehmen unter anderem. Die meisten Manager und Managerinnen, die da waren, waren schon 25, 20 Jahre in China. Also Deutsche, die da leben, mittlerweile mit Familien, alles. Und der Tenor, deren Erzählung war der gleiche, und zwar in die Richtung, das Headquarter hat sich nicht für dieses Land interessiert. Die haben die Produkte geliefert, die haben den Support gegeben, dass sie erwachsen können, aber wir hatten nie eine Strategie für dieses Land. Wir haben das Geschäft mitgenommen. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Wir haben über Geschäft mitgenommen. Jetzt ändere ich meine Ausführungen, jetzt verändert sich das Spielfeld. Wenn sich das Spielfeld verändert, verändert sich das Spiel. Und wir sind die, die als Letzter damit gewartet haben, dieses neue Spiel anzunehmen. Und da würde ich dem Palantir-Chef recht geben. Ist natürlich provokant, mit Sicherheit will er auch darauf hinweisen. Aber das sollten wir mal eingestehen. Was aber jetzt die entscheidende Frage ist, also angenommen, es ist so, okay. Und gut ist ja, ich merke das jetzt irgendwie, da haben wir was liegen lassen. Also eigentlich ist da mehr für uns drin. So. Also, und da ist die Frage eigentlich, sind wir bereit, diese Gestaltungsaufgabe anzugehen? Sind wir bereit, Mut, Geschwindigkeit da reinzubringen? Und haben wir den Willen, auch das zu tun, international wieder eine aktive Rolle zu spielen? Ja. So, wenn du die besten Forschungseinrichtungen der Welt, ist auch hart, 9 aus China, aber 1 aus Deutschland, Max Planck. Und ich glaube, uns fehlt es weniger an Ambition, uns fehlt es weniger an Substanz. Und das ist auch total interessant, da habe ich mich lange mit beschäftigt. Ich habe jüngst mal einen Post gemacht, da habe ich von dieser Tiefenstruktur gesprochen. Also wie wichtig es ist, dass du eine Tiefenstruktur hast. Sag mal, man spricht ja von dieser Essential Economy. Die Essential Economy ist die Ökonomie des Produzierens, des Machens, was die USA überhaupt nicht mehr haben. Das haben die Chinesen, das haben die Japaner, das haben wir. Und wir haben wirklich eine echt super Tiefenstruktur. Also ich kann hier den Bayerischen Wald fahren und die Leute können es jetzt in den Bus packen, nach München fahren, zur NASA oder dem MIT im Lab. Nach einer Woche würden die da mitarbeiten. Ja, Halleluja. Wie geil ist das denn? So. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt daraus? Also wie kommen wir da jetzt ins Tun? Und da braucht es zwei Dinge. Das eine sind die politischen Rahmenbedingungen. Und das andere ist natürlich auch, dass die Unternehmer und Unternehmer oder die entscheiden, auf der einen Seite einen Willen haben, das zu tun und auch Anreize haben, zu sagen, ich gehe jetzt da den nächsten Schritt.
Was sind denn so die Rising Stars aus Deutschland? Wir haben ja auch einige KI-Startups. Also von Aleph Alpha haben sich vielleicht einige ein bisschen mehr versprochen. Es gibt aber noch weitere. Alle reden gerade über Black Forest Labs.
Ja, geile Geschichte,
mit irgendwie 50 Mitarbeitenden, 100 Millionen Dollar Umsatz, ja. 300 Millionen Dollar eingesammelt, 2,5 Milliarden Wert.
Unfassbar. Echter Bummer, ja.
Das ist ja auch toll, dass es sowas auch gibt.
Ja, oder hier, du hast ja auch erwähnt, den Helsing, so den ich schon lange verfolge, ich glaube, von der ersten Stunde an. So, klar, DeepL. Aber auch aus München, Agile Robotics, sind auf einem super Weg. Die sitzen ja da in Sendling und haben sich da richtig breit gemacht. Also das hast du im in dieser Startup-Szene. Ich finde, das hast du auch nach wie vor noch im Mittelstand. Und jetzt kommt aber eins dazu, und das ist auch ein Teil der Realität. Was ist der limitierende Faktor? Also einer, der mir öfter zuhört oder auch die Beiträge von mir liest, der hört ja die Erzählung, wie wichtig es ist, dass der Staat eine Art erster Investor wird in diese Ideen. Ja, also dass der Staat sagt, boah, wir machen jetzt, also wir haben jetzt eine KI-Strategie, die führt dazu, dass hier nicht nur ein so ein KI, so ein Stargate gebaut werden, sondern drei vielleicht in Deutschland. So, oder wir sagen, das Thema der Robotics ist eine Schlüsseltechnologie, ist eine Schlüsselstrategie für unser Land und ist Teil unserer Industriepolitik. Also was heißt das? Die Zukunftsmärkte von morgen sind nicht entkoppelt von politischen Entscheidungen, sondern, und jetzt wird es spannend, die Zukunftsmärkte von morgen werden getragen durch politische Entscheidungen und Rahmenbedingungen. Und jetzt wird es nochmal spannend, das aber nicht ideologisch oder moralisierend, dass das nur, ich sag mal, Technologien sind, die auf Nachhaltigkeit einzahlen, oder auf die grüne Wirtschaft, sondern die sind ja sehr vielfältig. Und dann wird das was. Denn, und das sollte uns klar sein, dieser veränderte, dieses veränderte Spiel erfordert größere Tickets, um an diesem Tisch zu sitzen. Passt gut zu, nach Las Vegas. In Las Vegas gibt's ja auch Casinos, so Areas. Da kannst du erst ab 500.000 Dollar Einsatz mitspielen. Das ist der niedrigste Einsatz, ja, so. Hey, und das ist ein bisschen bitter. Das ist echt bitter. Denn da, Kapital ist halt einfach endlich, ja. Und da haben wir einfach, dann sind, diesbezüglich sind wir ein kleines Land. Was natürlich positiv ist, viele Family Office engagieren sich mittlerweile da. Aber das ist nicht wegzuwischen. An diesen Märkten, an diesen Zukunftsmärkten von morgen mitzuarbeiten, die erfordern eine enorme Ressourcenallokation und das ist Geld. Unter anderem, nicht nur Menschen.
Ein Thema, über das ich mit dir natürlich auch noch sprechen will, ist der Ort, an dem wir arbeiten, der Raum. Wir haben im letzten Jahr schon viel über die Weiterentwicklung des Büros gesprochen. Das wird natürlich auch 26 ein großes Thema bleiben. Also habe natürlich auch im Podcast mit vielen spannenden Leuten darüber gesprochen. Mich würde mal interessieren, was aus deiner Sicht eigentlich ein Büro leisten muss in 2026. Es mag ja sein, dass Unternehmen jetzt auch zuhören und sagen, okay, wir überlegen gerade, wie wir es neu machen. Wir wollen jetzt aber nicht einfach nur irgendwelchen Trends folgen, das, was alle machen, sondern wir gucken gerade. Was kannst du da teilen?
Also ich versuch's mal sehr einfach zu beschreiben. Wenn Menschen mir diese Frage stellen, sage ich, Sie sollten Folgendes beachten. Ihr Ort der Arbeit, der überhaupt so essentiell ist für die Transformation Ihres Unternehmens, basiert auf zwei wesentlichen Polen. Der eine Pol im Sinne eines Ortes ist, es sind die Orte, an denen die Kolleginnen und Kollegen ihrer Firma eine gute Zeit hat. Eine gute Zeit hat, es kann Erfolge feiern, es kann die Town Hall, es kann das Frühstück, das Mittagessen sein, der Schnack, die Party oder du hast Gabel gerade zu einem Talk da. Das ist der eine Part. Genau. Hey, da haben wir einfach eine verdammt gute Zeit. Und der andere Pol, der Gegensatz ist, dort wird das Unternehmen in Frage gestellt. Das ist das Technikum, das ist die ISS, das ist Lab. Das ist dieser Ort, in dem nichts mehr gilt, in dem das System nicht existiert. Und ich will mal sagen, wo alles erlaubt und möglich ist. Und jetzt passiert eins. In diesem Spannungsfeld findet der Arbeitsort statt. Das heißt, je größer die Unterschiede zwischen diesen zwei Polen sind, umso mehr kann mittendrin stattfinden. Was ist dieses mittendrin? Das mittendrin ist heute in Anführungsstrichen eine Melange aus Schreibtischen, Drehstühlen und Schränken und Sofas. So. Aber wenn du das richtig orchestrierst, ja, dann erzeugen beide Pole automatisch den Zwischenraum, den du brauchst. Ja, weil du gehst ja nie aus diesem Ort, wo du eine gute Zeit hattest, hardcore-mäßig direkt in den Ort rein, wo du die Firma auf links drehst.
Haben wir wieder unsere Kontraste heute.
Genau. Und dann passiert eins. Dann verstehst du das Büro als eine Art Infrastruktur für Zusammenarbeit, für Lernen, für Führung. Und was kriegst du? Dann kriegst du Produktivität, immer noch. Dann kriegst du Bindung, wieder. Und dann kriegst du vor allen Dingen eins, was bei uns fehlt, das ist Geschwindigkeit. Ach, übrigens, das ist auch ein Learning aus dieser China-Reise. Ich sag immer, China hat eine Technologie, die keine ist, und die ist Speed. Die ist Geschwindigkeit. Und dann passiert eins, Gabriel, dann wird dieser Ort ein strategischer Ort. Eben kein Ort für Anwesenheit, sondern ein Ort für Wirkung, ja? Für Entscheidungen, für eine kulturelle Orientierung, für gemeinsames Lernen, ja? Und das ist ehrlich gesagt in der fragmentierten Welt, wie wir die gerade vorfinden, umso wichtiger. Und das ist auch eine Herausforderung für die Architektur, für die Vitras dieser Welt, für die Projektentwickler, weil auf einmal Büro komplett neu gedacht wird.
Ja, weil das, was man allein im Homeoffice remote macht, ja immer mehr von der KI übernommen werden kann. Und das, was wir zusammen machen, das braucht halt diese Orte. Und da sind wir eben bei auch einer neuen menschlichen Zentrierung, glaube ich, zukünftig, über die ich mit dir auch noch sprechen wollte, wo wir vielleicht uns am Anfang entscheiden müssen, nehmen wir die KI mit rein ins Meeting oder lassen wir mal alles raus und bleiben mal ganz analog mit einem Blatt Papier und schreiben mal alles auf. Auf jeden Fall kommen Menschen zusammen an physischen Orten und da kommt es zu einer interessanten Entwicklung für mich. Vor ein paar Jahren musste alles digital sein und heute schauen wir ganz bewusst auch wieder, wo sind die Orte und Möglichkeiten, wo wir das nicht brauchen.
Mhm. So, das passt wieder gut zu meiner Begrifflichkeit dieser tiefen Struktur. Ich hatte gestern Besuch hier von Matthias Grätler, der ja mal vor vielen Jahren angefangen hat, vor 11 oder 13 meine ganzen Vorträge zu zeichnen, hat das ja nie gelernt, macht hier ganz andere Dinge, zeichnet heute mal ein Vielfaches besser. Und dann haben wir so über seinen Berufsweg unterhalten, hat er von seinen alten Daimler-Kollegen erzählt und was da für Leute dabei waren, was die alles konnten. Und dann meinte ich, diese Menschen sterben aus. Und was meinte ich damit? Diese Menschen hatten oft eine handwerkliche Ausbildung, haben dann nochmal studiert, haben sehr viel erfahren, lernen können, haben verprobt. Wie so ein Musiker, wie so ein Typ, der immer Zeit seines Lebens Musik gemacht hat. Der hat so eine tiefe Struktur in diesem Thema und das ist quasi dem sein Asset. So. Weil der alles irgendwie von der Pike an gelernt hat. Das ist wie dieser Kurs im MIT, How to Make Almost Anything. Und das geht einher mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Und das ist auch wieder auch diese Art Paradox. Ja, es ist, also andersrum, die schöne neue Welt befreit dich nicht davon, Dinge in ihrer Tiefe zu ergründen. Und wenn du das nicht tust, ist das total okay. Aber dann fällt dir das irgendwann vor die Füße. Ist so. Und da bin ich auch so von überzeugt, dass zu jedem Buch, was du greifst, jeder Gang zu einem Museum, den du tust, jede Art einer Fokussierung, die du für dich machst in einem bestimmten Thema, die nimmt dir keiner mehr weg. Ja, das ist im Prinzip deine Art Tiefenstruktur, die du dir aufbaust und auf die du zurückgreifen kannst. Also meine Schreinerlehre und die 2 Jahre als Geselle danach ist ein zentraler Teil meiner Tiefenstruktur. Das ist nicht, nie für die Tonne. Bis heute nicht. Ja.
Ja, weil wir können ja heute schnell überall mal reingucken in Themen und KI-Assistenten fragen, wie ist das eigentlich damit und damit, und haben überall so eine kleine Ahnung. Und wir brauchen aber trotzdem auch das Verständnis für Zusammenhänge, wie Wolf Lotter mal gesagt hat. Da hat er ein Buch drüber geschrieben.
Ja, und das ist so, ich hatte irgendwann mal einen Artikel vom Guardian auch auf mein Flipboard gestellt. Da ging es so darum, dass es eine alte Wahrheit gibt, Kreativität ist kein Produkt. Sie ist ein Zustand, ein Muskel, ein Prozess. Sie zwingt uns, die Welt zu beobachten, zu fühlen, zu scheitern, neu anzusetzen, um etwas wirklich Eigenes hervorzuheben. So. Jetzt passiert aber eins. Jetzt betreten wir eine Zeit, in genau das Maschinen für uns zu übernehmen. Also die Maschinen begreifen das, übernehmen das. Und damit riskieren wir, dass wir was Entscheidendes verlieren, die Fähigkeit, uns selbst auszudrücken. Sprache zum Beispiel. Ja, ich habe ja mal Theater gespielt, auch hier, Teil meiner tiefen Struktur. Ich habe 12 Jahre Theater gespielt.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, und also als Kind, sagen wir so, als 10, 12 bis 24. Oder nimm mal das ganze Thema, ich erzähle mal von meiner Kollegin Christi Mohr, von der ich so viel gelernt habe. Mein Sprechen kommt durchs Lesen. Ja?
Ja.
Also, dass ich mich ausdrücken kann, dass ich im Podcast die Dinge hoffentlich auf den Punkt bringe und. Das kommt ja. Und das ist genau wieder das, was uns nicht befreit. Ja.
In welches Thema arbeitest du dich jetzt gerade rein, was 26 relevant wird?
Spannend. Also, in dieses Thema Aufmerksamkeit, man sagt ja auch man wird ja auch Deep Work dazu sagen. Also, heute im New Work-Kontext würden wir Deep Work sagen, aber ich frendel so ein bisschen mit dem Begriff und habe mich dann mit dem Thema Aufmerksamkeit beschäftigt. Und dann stellst du auf einmal fest, alles Gute, was in die Welt kam, entstand nur durch eine tiefe Aufmerksamkeit. Das zweite Thema, was mich total anfixt, was jetzt nicht ein technologisches, ich habe ja immer technologische Themen, habe ja nicht technologische Themen, ist dieses Thema einer tiefen Struktur. Ich sage dir mal eins, große deutsche Konzerne, auch Automobilkonzerne, reden wir von diesen Werkern. Die haben eine Tiefenstruktur, die ist, danach würden sich in den USA die Firmen die Finger lecken. Und weißt du, was wir machen? Wir greifen die gar nicht an. Das war meine These, wo ich vorhin gesagt habe, du könntest in den Bayerischen Wald fahren, du nimmst von den Firmen oder irgendwie von welchen Höfen 100 Leute, setzt sie in den Flieger, schiebst sie zur NASA oder was weiß ich wohin, und die würden nach 10 Tagen herausragende Dinge machen. Mhm. Also dieses Thema der tiefen Struktur interessiert mich total. Dann ist es auch eine Fortführung dieser Themen der Denkschulen, der Industrielogiken und der dazugehörigen Assessment, also Zukünfte zu verstehen. Und dann gibt es die technologischen Themen, klar, die KI, die wird bleiben, die physische KI, die Robotik wird bleiben noch als Thema. Da gibt es ja so eine Shenzhen Supermesse Ende April. Und ja, das sind so die Schwerpunkte.
Wo willst du 26 noch hinreisen?
Es geht los.
Es geht mit Las Vegas los.
Genau, es geht los mit Las Vegas.
Wirst du Orte sehen, die du noch nicht besucht hast?
Nein, ist nicht geplant. Nee, mich war dann doch schon überall. Also zumindest, wo ich hinfahren werde, ja.
Du kennst dich schon gut aus.
Natürlich gibt es immer noch Orte, wo ich hinfahre. Also, das ist ja auch nimm mal in die deutsche Landkarte. Ah doch, ich werde nach Polen fahren, das erste Mal. Oh, ich meine, in Polen.
Ja.
Ja,
genau. Wir sind natürlich auch gespannt auf das nächste Panorama. Deine Wetterkarten zur Zukunft der Arbeit. Wie ist der Arbeitsstand, lieber Rafa?
Oh, dadurch, dass ich ja letztes Jahr in der Zeit im Rolli saß mit dem Warenbeinbruch und ich einfach von einem zu viel hatte, Zeit, das war ja letztes Jahr um die Zeit quasi fertig, glaube ich, am 2. Januar. Nee, ist jetzt anders. Ich habe mir vorgenommen, dass ich damit das erste Mal so im März auf Sendung gehe. Ja. Und das baut aber, das wird jetzt, das letzte war ja, hat ja sehr viel Neues gehabt und das nächste wird, ich sag mal, zur Hälfte auf dem Bestehenden aufbauen, weil die Themen einfach, die kannst du super fortschreiben.
Ja.
Du musst ja, es geht ja im Panorama nicht darum, etwas irgendwie neu zu machen, ja. So, aber das, was anderes steht an, das, ich habe ja so lange mich jetzt um die Welt gekümmert, in Anführungsstrichen, und jetzt ist der europäische Kontinent dran. Ich plane eine Reise, die heißt, das weißt du noch gar nicht.
Nee, ihr hört es hier zuerst.
Genau, und also ich plane eine Reise, die heißt The Spine of Europe, Meine Idee ist es, im arktischen Licht zu starten, in Norwegen, Tromsø, ganz hoch im Norden. Und die Reise führt dann über 5.300 Kilometer durch den Kontinent, quer durch den Kontinent, bis nach Lissabon, also am Atlantik zu enden, um zu zeigen, was in Europa alles passiert. Also es ist wie so eine Art Learning Journey mit 14 Stationen, entweder in zwei oder in drei Etappen, wo ich unterschiedliche Protagonisten besuchen werde. Also nehmen wir jetzt mal in Tromsø, da gibt es eine Universität, die beschäftigt sich mit dem ganzen Thema Klima und was das eigentlich bedeutet, aber gleichzeitig macht sie Solutions. Also da geht es darum, in dieser Reise die treibenden Kräfte, die uns unterliegen, die Möglichkeiten, die wir haben, in Verbindung mit europäischen Protagonisten zusammenzubringen, das zu verweben und dass diese Geschichte erzählt wird. Ja, weil das ist so krass, die Geschichte erzählt keiner. Ich habe mal so einen ersten Abriss gemacht mit Stationen und dann habe ich nur gedacht, ey, das weiß ja kein Mensch. Ja, und da freue ich mich.
Eigentlich würde ich mir da auch noch mal eine Publikation wünschen.
So, jetzt sind wir beim Thema. Ich habe also mit zwei deutschen Verlagshäusern schon gesprochen, habe das denen angeboten.
Sehr gut.
Also das Erste ist, ich werde die Reise auf jeden Fall machen. Punkt. Aber ja, es wäre eigentlich cool, wenn ein Verlagshaus das mit begleitet. Dass sie sagen, wir schicken immer einen mit, der schreibt, der hört, der fotografiert, der filmt. So what? Ja, der kann sich einfach neben mir hinhocken und kann mich begleiten. Und
oder eine Doku, ne?
Oder eine Doku, ja, genau. Also ich bin offen für, wenn das jetzt einer hört, der sagt,
Meldet euch,
genau, ja.
Zum Abschluss würde ich gerne nochmal mit dir über das schöne What-If-Thema sprechen. Der liebe Frederik hat uns diese Methode ja mal mitgegeben, Frederik Pferd. What-If, du stellst diese Fragen ja auch, beziehungsweise regst du dazu an, dass man sich die selbst stellt. Welche zwei, drei What-If-Fragen sollten wir uns für 2026 stellen?
Die erste wäre so, was wäre, wenn du heute nur mit 50% deiner möglichen Potenziale in deinem Leben agierst? Das wäre das erste What-If. Das zweite What-If wäre, was wäre, wenn die Zukunft unseres Landes nicht in den Ballungszentren der Republik liegen, sondern in den Randlagen und gefühlten Sackgassen auf dem Land, die ein enormes Innovationspotenzial freilegen könnten? Das deckt sich mit meiner Erzählung, die Geschichte vom Bayerischen Wald und was wäre eigentlich, wenn du die Leute in Kontakt mit all diesen Sachen bringst. Ist ja nicht so, wo die sitzen ja auch übrigens in den Randlagen Top-Unternehmen. Ja, das wäre jetzt die zweite What-If. So, und die dritte wäre, was wäre, wenn wir endlich aufhören würden, uns zu beklagen, zu jammern, sondern unser Leben annehmen, wie es ist, mit all den Einladungen und Frustrationen und daraus einfach das Beste machen.
Wenn wir uns in einem Jahr unterhalten, welche Headline geben wir dem Jahr 26 rückblickend?
The Spine of Europe. jetzt mal ernsthaft, ne? Als ich mir das angeschaut habe, da habe ich mir gedacht, in meiner Sprache habe ich gesagt, Alter, wir sind so bescheuert, dass wir das überhaupt nicht thematisieren. Es ist, und weißt du was? Wir machen sogar eins, wir machen sogar eine Anti-Thematisierung. Wenn wir Europa thematisieren, dann kommt der Regulatorik und dies und das. Nee, das ist nicht mein Weg. Nee. The Spine of Europe. Ja, und dann wird dann die Deutsche Bahn diese Reise anbieten mit den besten Arbeits- und Schlaf- und Partywagen. Dann wird, damals hieß es noch Interrail und dann heißt es, alle Abiturienten und Realschul- und Mittelschulabgänger machen the Spine of Europe Journey. Da gibt es die North-South Spain und es gibt die East-West Spine, genau.
Ja, das wäre doch toll. Ja. Aber ich danke dir, dass du wieder da warst.
Gerne, Zeit schon um. Alter Schwede, das ging jetzt vor.
Wer noch Fragen hat, und ich hoffe, jetzt sind viele Fragen entstanden, darf sich gerne an den lieben Rafa wenden. Wir verlinken natürlich das Flipboard, da teilt der liebe Rafa, was er so liest und es ist viel. Und es gibt eine WhatsApp-Gruppe für die, die das noch nicht gehört haben. Worum geht's da?
Ja, also irgendwann habe ich dann festgestellt, dass ich so viel Tolles finde und dass es doof ist, wenn nur ich das weiß. Also habe ich mal ganz banal so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, die heißt heute noch Hello X Rafa, also Hello Rafa. Und dann habe ich die irgendwann geöffnet. Ich glaube, Stand heute sind da 950 Leute drin. Der Gabriel kriegt den QR-Code, können einfach draufgehen. Und dann bekommt er Insights. Also er bekommt immer, ich habe irgendwas gefunden, schreibe in der Regel dazu 5, 6, 7 Sätze als Einleitung. Das liegt dann bei euch im Briefkasten. Ihr könnt nicht antworten, ihr könnt nicht kommentieren. Klar, ihr könnt Daumen hoch, runter, rechts, links.
Man
so.
Konnte aber mal.
Das ist eine reine Download-Gruppe.
Das hast du dann, du bist regulatorisch.
Ja, das habe ich abgestellt. Nein, weißt du warum? Ich wollte eins verhindern. Du kennst die Gruppenbeschreibung.
Ja, ich weiß doch.
Man kann so vieles erst verstehen, wenn man sich selbst die Neugier lässt. Punkt. Und da geht's gar nicht darum, dass man zu allem was kommentiert, sondern dass man es mal liest, sacken lässt und danke.
Ja, wir sind ja immer schnell dabei, alles nochmal zu diskutieren und einzuordnen.
Ja, nein, braucht's gar nicht. Genau, ja. Da wird jetzt mein Altgelehrer sagen, Rafa, das ist jetzt so, hör auf zu Kalle, komm, mach, ich will fertig werden.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir auch alles Gute für 2026. Viel Gesundheit natürlich, viel Schaffensgeist, aber das scheint ja so aus dir rauszusprudeln, da ist ja kein Ende in Sicht, oder?
Also wenn ich jetzt heute nicht die 75 Millionen beim Eurojackpot abräume,
mach's noch ein bisschen.
Dann mache ich noch ein bisschen, genau. Ja, mach's gut. Bleib neugierig. Ciao.
Mach's gut. Ciao.